Ich würde mir vielleicht einfach geschwind nochmal einen Kaffee machen, wenn das passt.
Ja, mach das.
Boah. Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und wir sprechen heute mal wieder über das Schlagzeug. Das habe ich ja schon mal gemacht mit meinem lieben Kollegen Jakob, der ist heute auch wieder mit dabei. Hallo Jakob.
Ja, moinsen, guten Tag. Freue mich wieder am Start zu sein.
Willkommen zurück. Ja,
danke. Bei so einem Thema kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, dabei zu sein.
Das habe ich mir auch gedacht, deswegen fand ich das ideal, um dich hier nochmal wieder in unseren schönen Podcast reinzulocken. Wir haben uns aber noch zusätzliche Unterstützung geholt, nämlich von David. Hallo David.
Moin.
Und wer David ist, kann er uns gleich kurz selbst erklären. Ich gehe noch mal kurz darauf ein, worauf wir in der ersten Schlagzeugfolge gesprochen haben. Da ging es mehr so um die Basics, also woraus besteht ein Schlagzeug, wie lernt man das, was für Spieltechniken gibt es. Und wir haben auch ein klein bisschen darüber gesprochen, welche Rolle hat der Schlagzeuger beim Songwriting in einer Band. Also sind da so ein bisschen in die Richtung auch gegangen. Und da wir heute mit David einen Gast haben, der auch in einem Studio arbeitet, werden wir heute mal die beiden Themen Live und Studio ein bisschen tiefer beleuchten. Wir haben damit bestimmt ein paar Überschneidungen zu Folgen, die wir schon gemacht haben. Zum Beispiel hatten wir ja Timo Bonner von Megablaster zum Thema Musikproduktion und wir hatten Walle von der Band Venues zum Thema Backing Track. Wer die Folgen noch nicht gehört hat, hört die vielleicht vorher. Also wir werden auf manche Sachen vielleicht nicht so tief eingehen. Dann habt ihr auf jeden Fall ein gutes Basiswissen dafür. Und bevor sich unser Gast kurz vorstellt, Jakob, möchte ich von dir erstmal kurz wissen, ob bei dir irgendwelche Bands dazu gekommen sind.
Noch weitere außer den Folge 1 beschriebenen. Also nein.
Außer Parity Boot, Soon und Skaven.
Nee, nein, tatsächlich nicht. Damit bin ich dann ausgelastet.
David, dann stell dich bitte mal kurz vor und sag auch gerne, in wie vielen und welchen Bands du aktiv bist.
Ja, moin, ich bin David. Ich bin Schlagzeuger auch seit, glaube, 17 oder 18 Jahren. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Und wie du schon gesagt hast, ich arbeite im Studio. Und zwar bin ich Assistent bei Christoph Jetschorek von Sawdust Recordings und mache auch eigene Sachen nebenher noch außerhalb von dem, was ich mit ihm mache. Ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, ich bin halbwegs frisch jetzt erst nach Leipzig gezogen. Ich habe jetzt schon quasi wieder eine Band. Also wir proben auch schon seit 4 Wochen. Aber ich bin noch nicht offiziell dabei, weil die gerade noch in einer Albumproduktion sind, wo der alte Schlagzeuger noch dabei ist. Der ist nur weggezogen, also da gibt es kein böses Blut oder so. Deswegen ist das einfach noch nicht geklärt, wie wir das jetzt öffentlichkeitstechnisch handhaben.
Dann verfolgt man dich dazu am besten auf Instagram und du hast auch eine eigene kleine Website. Magst du kurz die URL sagen für diejenigen, die einfach mal schauen wollen, was du so machst?
Ach so, ja genau. Das ist einfach davidbrauer.de.
Um so einen kleinen Bogen zu schlagen zu unserer vorherigen Folge, würde ich nochmal kurz als Warm-up die Frage stellen, in Live-Situationen wird der Schlagzeuger ja für gewöhnlich auch technisch unterstützt. Da hat Jakob uns schon mal erklärt, was Trigger sind. David, erklär uns doch mal in deinen Worten, was sind nochmal Trigger?
Also vom Prinzip her sind so kleine Piezo-Kristalle sind es, glaube ich, die eben Vibrationen aufnehmen und dann Strom erzeugen oder so ein kurzes quasi Stromblip, der dann von Triggermodulen in MIDI-Noten umgewandelt werden kann und oder einfach direkt in Sound. Und so kann man dann, wenn man den an eine Bassdrum oder eine Snare oder eine Tom klemmt, eben so einen Trigger, einen künstlichen Klang abspielen. Also quasi der nicht rauskommt, sondern erst dann getriggert wird, wie wenn man auf ein Drumpad hauen würde bei einem E-Drum-Kit. Nur, dass man das eben an eine akustische Trommel klemmt. Und das kann man live eben für verschiedene Sachen benutzen, gerade im Extrem-Metal-Bereich gerne für Bassdrums, weil man einfach ab gewissen Tempi nicht mehr wirklich gut mitkommt live, weil einfach das nicht mehr so brutal aufgenommen und wiedergegeben wird, gerade in Live-Szenarien, wie die Bands das gerne hätten, auch wenn die Leute das spielen können, weil das Fiese ist halt bei Triggern, dadurch, dass das halt so ein akkurates und eindeutiges Signal ist und so klar, hört mal jeden einzelnen Verspieler. Das ist immer ein bisschen fies daran. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt auch schon genug beleuchtet. Was tatsächlich auch noch eine gute Idee ist für Trigger Live, ist, man kann da zum Beispiel auch Drum Gates einfach mit öffnen. Das heißt, selbst wenn man akustische Drums nur über die Anlage ausgibt, kann man die Trigger dazu nutzen, die Drums eben zu gaten. Zum Beispiel bei Toms, die vielleicht dann einfach nur 2-3 Mal während des ganzen Songs gespielt werden, dass sie dann halt wirklich einfach akkurat dicht bleiben und nicht nur, weil man auf einen Crash, das daneben hängt, rumballert, das Gate vielleicht auch aufgeht.
Okay, kannst du noch mal kurz erklären, was ein Gate ist?
Oh ja, ein Gate ist einfach ja halt wie ein Tor, das quasi nur aufgeht, wenn ein Eingangssignal einen bestimmten Schwellwert überschreitet. Also der Sinn ist, dass das Mikrofonsignal nur dann weitergegeben wird, wenn zum Beispiel auch eine Trommel geschlagen wird. Aber wenn einfach zu viel Hintergrundgeräusch ist, kann sein, dass dieser Schwellwert auch so überschritten wird. Und da können Trigger eben helfen, weil die wirklich nur reagieren, wenn man auf die Trommel haut.
Genau, aber spielen muss man es trotzdem selbst. Ne? Also ja. Ne, viele denken ja, dass Trigger dann heißt, der Schlagzeuger muss das gar nicht mehr spielen. Nein, muss es selber spielen können. Und wie David ja gesagt hat, es ist sogar schwieriger, weil der Sound viel genauer ist halt noch. Ne? Man muss die 16. auf der Bassdrum wirklich oder die 32. wirklich spielen können, akkurat, damit das Signal das genau kriegt. Genau. Und bei Blastbeats, ne, wird das auch gern genutzt. Nicht nur bei Bassdrums, ich finde bei Blastbeats ist auch, also auf das Snare ist es auch sehr gerne genommen, ne, weil da auch halt ganz viele Noten aufeinander folgen und je dichter diese Noten kommen oder Schläge kommen, sag ich mal, desto wichtiger ist es da, genauer zu hören, welcher Schlag ist das jetzt eigentlich, ne, dass es nicht so ein Soundbrei wird. Eigentlich, dazu zählt das eigentlich so, oder sind Trigger auch wichtig, ne, dass es nicht so ein Brei wird.
Du hast Blastbeats übrigens für mich total entzaubert in der letzten Folge mit deiner Erklärung.
Ja.
Sie sind eigentlich voll lame.
Ja, also, ja, genau. Pia hatte ja gefragt, ob die irgendwie besonders anstrengend sind. Sind sie meines Erachtens nicht. Also, ne, es ist eher eine Technik, die eigentlich sehr darauf hinauszieht, dass man sehr entspannt ist.
Naja, gut, für viele Leute ja, aber dann man hat natürlich auch andere Leute wie der, ich komme gerade nicht auf den Namen, der Schlagzeuger von Sepultura. Der zimmert ja halt auch einfach Rimshots bei 200 BPM in die Blastbeats rein. Und ich weiß nicht, wie der das macht, aber das sieht richtig anstrengend aus.
Ja, okay, das ist dann nochmal
ein Vielleicht nochmal wieder ein bisschen Zauber reinzubringen. Es gibt Leute, für die das wäre für Normalsterbliche nicht möglich.
Okay. Welche Live-Unterstützung gibt es denn noch für das Schlagzeug?
Ich finde, die Frage ist relativ umfänglich, weil das geht wirklich mit Kleinigkeiten schon los, ne? Also du hast gesagt, welche Live-Unterstützung, ja? Ich würde mal generell sagen, welche Unterstützung gibt es so für Schlagzeuger? Also ob Proberaum oder live, ist gar nicht so ein großer Unterschied, finde ich. Also es geht schon mal los mit der Stickwahl zum Beispiel. Damit geht's los. Also welche Dicke sollen die Sticks haben? Was für einen Grip sollen die haben? Sollen die aus Holz sein? Sollen die aus Carbon sein? Ne? Also da gibt's unterschiedliche Größen, auch in der Spitze im Tipp gibt's auch unterschiedliche Größen. Also das ist schon mal die erste Sache, wie ein Schlagzeuger unterstützt wird mit dem richtigen Stick, also mit der Auswahl des richtigen Hölzers in den Händen. Und dann geht es weiter mit Sachen wie zum Beispiel auch ein Schlagzeughocker. Ne? Hat er eine Lehne, hat er keine Lehne?
Ist er ergonomisch?
Ja, ehrlich, genau. Ne? Ist er höhenverstellbar? Wie dick ist der Sitz sozusagen? Ne? Es gibt ja so Fahrradsessel, es gibt Runde. Also gibt es noch und nöcher. Und dann auch hinzu, wie ist die Beschaffenheit der Felle? Ne? Also wie spannst du die Felle zum Beispiel? Ne? Und davon hängt dann ab, was du für einen Rebound hast. Also wenn ein Rebound ist, habe ich glaube ich in Folge 1 schon mal erklärt, wenn du auf ein Fell haust und der Stick wieder zurückspringt, das ist der Rebound. Ne? Also das ist auch eine technische Hilfe im Prinzip. Eine sehr wichtige technische Hilfe, finde ich sogar. Wenn nicht eine sogar der wichtigsten. Der Rebound. Genau, und das sind davon ab, was du für Fälle hast, wie du sie spannst, ob die gecoated sind oder klar. Auch wie du dein Fußpedal zum Beispiel spannst, da gibt es eine Feder drin, das kannst du ganz stramm machen. Ne? Also gerade im Extreme-Metal-Bereich sind die extrem stramm gespannt. Je lockerer du spielst, also wenn du Hardrock spielst, sag ich mal, muss es nicht so stramm gespannt sein, um auch ein bisschen Punch zu haben. Ne? Ja, also das erstmal. Also darum finde ich, es eine sehr offene Frage und da gehört sehr viel zu tatsächlich, wie ein Schlagzeuger sich Unterstützung holen kann. Und dann geht's erst mit so technischen Hilfsmitteln wie einem Trigger los. So, jetzt kann David gerne weitermachen.
Ja, was gibt's da denn noch? Mach mal einfach bei den Triggern weiter. Was ich zum Beispiel super hilfreich finde, live und aber auch einfach nur im Proberaum, ist es tatsächlich ein Trigger, den nur ich höre, für die Bassdrum, Weil was ich zum Beispiel gemerkt habe bei meiner alten Band, da haben wir so Stoner Doom gespielt. Das ging halt relativ heftig nach vorne. Aber dann haben wir irgendwann auch so ein bisschen Black Metal Elemente eingebaut. Das war eine Sache des sich selbst auch Hörens, dass ich gemerkt habe, wenn ich halt einfach aus so einem richtig stampfenden, langsamen Part rausgekommen bin, da bin ich einfach nicht so flott wieder in schnellere Double-Bass-Sachen reingekommen, weil ich meinen Fuß einfach schon komplett erschöpft hatte, weil ich die Bassdrum in unserem kleinen Proberaum kaum vernünftig gehört hatte. Und das ist sich selbst hören, finde ich, bei relevanten Sachen, also jetzt vor allem halt Snare und Bassdrum als Schlagzeuger, super wichtig live. Zumindest geht es mir so, dass wenn ich mich nicht richtig höre, fällt es mir sehr viel schwerer, meine eigene Kraft einzuschätzen. Und vor allem, wenn man halt so ein längeres Set spielt, wo vielleicht gegen hinten raus die Songs noch mal ein bisschen anziehen und schneller werden und mehr ballern, weil man dann einfach dazu neigt, oder nach wie vor ich zumindest, zu kompensieren, indem ich einfach immer mehr reinballer, da ist die geht die Kraft nach hinten hin einfach weg. Mhm. Insofern, das wäre für mich das Wichtigste. Neben den ganzen anderen Sachen natürlich, welches Six verwendest du, das muss man halt, wie spannst du deine Fälle etc. pp. Das ganze Setup, was spielst du, musst du auf einem gestellten Schlagzeug spielen oder bringst du dein eigenes? Auch so Sachen, wenn du zum Beispiel an drei Toms gewöhnt bist und dann ist auf der Bühne sind nur noch zwei da oder so, dann musst du oftmals einfach umdenken. Dann kannst du bestimmte Fills nicht mehr spielen. Schwierig, auch wenn du irgendwas in Songwriting eingebaut hast, das genauso passiert. Ich hatte dann auch mal einen Part, der über drei Toms einfach hochwandert. Das ging halt nicht mehr bei einem Auftritt, wo wir halt nur zwei Toms hatten. Da dachte ich mir, gut, was mache ich jetzt? Spanne ich jetzt den Teppich von der Snare ab und benutze die als High-Tom? Und flippt das dann immer schnell hin und wieder her. Ja, also das ging jetzt ein bisschen weg vom Thema Unterstützung. Aber theoretisch, also für mich das Hauptding ist einfach sich selbst sehr gut hören und andere sehr gut hören. Alles andere, finde ich, kann man dann meistens noch, Sticks hat mal, bringt mehr seine eigenen mit. Solange man sich gut hört, sind die meisten anderen Sachen handelbar, finde ich.
Und ergänzend dazu noch, ich finde auch sowas wie Entfernung der einzelnen Trommeln, ja? Also zum Beispiel die Entfernung zu den Becken und zu den Toms. Das ist auch etwas, was man sich über Jahre irgendwie ja erarbeiten muss, sag ich mal. So wie mag man es, ne? Und was ist körperlich am effizientesten? Ja, also es macht keinen Sinn, wenn du richtig schnelle Musik spielst, dass die Becken extrem weit entfernt sind. Ne? Das musst du kurze Wege haben, auch zu den Toms. Und es gibt andere Schlagzeuger, die eher im Rock'n'Roll-Bereich sind, die machen dann richtig so Showdrumming. Ne, also große Bewegungen.
Mike Tirana.
Zum Beispiel. Ne, das ist auch geil, aber genau, es geht halt nicht mit jeder Musik. Also sowas auch. Ne? Also Entfernung. Wie ist mein Schlagzeug überhaupt aufgestellt?
Ich kann mich auch erinnern, ich habe mal eine Children of Bodom-Doku gesehen und da hat der Schlagzeuger auch gesagt, dass er gar nicht so exzessiv nach den Shows feiern kann, weil er am nächsten Tag wieder fit sein muss und er gar nicht Schlagzeug spielen könnte, wenn er sich dazu sehr verausgabt. Also schon ein körperlicherer Job vielleicht, als wenn man da steht und sein Instrument in der Hand hält und sonst sich überlegen kann, laufe ich jetzt hier rum oder lasse ich es bleiben?
Ja, richtig, genau, absolut, genau. Also ich höre das immer meine Band nach dem Auftritt sagen, wir sind gleich am Merch-Stand für euch. Und ich denke dann immer, nee.
Ich will erst mal duschen.
Ich brauche erst mal irgendwie 15, 20 Minuten Kleidung wechseln, bisschen runterkommen. Mhm. Ja.
Wir haben ja schon eine Folge zum Thema Backing Track gemacht und da ging es hauptsächlich darum, dass man eben was einspielt. Ich sage jetzt mal, man hat ein Orchester, das man natürlich nicht mitnimmt bei einem Live-Auftritt, sondern dass man dann eben vom Band einspielt. Oder meine Band hat einen Gitarristen und man hört aber zwei Gitarren. Also ne, man ersetzt praktisch ein Bandmitglied, das nicht auf der Bühne ist, mit dem Backing Track. Mir fallen jetzt ad hoc nicht allzu viele Bands ein, die keinen Schlagzeuger haben. Von daher sei mir mal die Frage erlaubt, gibt es für das Schlagzeug denn auch einen Backing Track?
Nicht wirklich. Also es gibt, was manchmal gemacht wird, aber das geht dann mehr in Richtung Post-Production, wenn du einfach irgendwelche Riser oder sowas hast, die nur so ein Reverse-Sim, also ein Reverse-Becken oder so sind, was man theoretisch auch live machen könnte, indem man halt einfach so auf dem Becken spielt. Oder halt wirklich einfach nur ein Crash, wenn der Chorus kommt oder sowas, das aber dann noch zusätzlich ist, weil man hat halt einfach nur zwei Arme. Das ist dann auch wieder so eine Diskussion, darf man das? Ich denke mir, ja klar, wenn es halt cool kommt, wieso nicht? Über Bassdrops beschwert sich auch keiner oder kaum wer. Wieso einfach nicht noch mehr Percussion reinbauen? Oder vielleicht so Shaker zum Beispiel. Aber so wirklich Schlagzeug ersetzen ist schwierig.
Was gängiger ist tatsächlich, dass ein Schlagzeuger so Backing-Tracks, die alle dann auch draußen hören, abspielt.
Ja, das hab ich in der Folge gelernt mit deinen genau. Bandkollegen von Parity Boot, dass du dafür zuständig bist, den Backing-Track abzuspielen.
Genau, genau.
Für das Timing sozusagen, von vorne bis hinten. Jakob, wenn ein Bandmitglied ersetzt wird, dann hört man häufig, ja, für die Show brauchte ich so und so viel Zeit, damit ich die Songs kannte, die Texte, damit ich das eben spielen konnte. Und du bist ja letztens bei Vogelfrei eingesprungen für mindestens einen Gig. Wie schwierig ist es denn, sich als Schlagzeuger auf sowas vorzubereiten? Also wenn ich jetzt mal aus meiner laienhaften Perspektive drüber nachdenke, dann denke ich, okay, man hat halt diesen Song. Wenn man den einigermaßen kennt, dann kennt man ja den Rhythmus. Und im Prinzip muss ja in Anführungsstrichen nur der Takt und der Rhythmus passen. Das gilt jetzt natürlich nicht für alle Songs. Es gibt so ein paar Songs, die bestimmte Charakteristika haben. Da würde man das komplett merken, wenn der Schlagzeuger was anderes spielt. Aber so ganz grundsätzlich, ist es aufwendig, bei einer Band einzuspringen? Oder ist es, so wie ich mir das jetzt gerade gedacht habe, eigentlich relativ easy?
Kommt drauf an. Man erkennt als Schlagzeuger relativ schnell so die Basics, so, ne, wenn da irgendwie so ein Offbeat gespielt wird, umgangssprachlich dieser Disco-Beat oder dieser straight Rock'n'Roll-Beat, dann erkennt man das relativ schnell und da muss man halt nur gucken, wo sind die in den Songs und den Ablauf des Songs irgendwie draufkriegen, ne. Das sind dann eher so die Kleinigkeiten, wann kommt ein Break im Song, wann sind irgendwelche Übergänge zu besonderen Parts, die den Song irgendwie ausmachen? Gibt es irgendwie einen bestimmten Lauf auf dem Schlagzeug zusammen mit dem Gitarristen zusammen zum Beispiel? Das sind so die Details, der Teufel steckt im Detail, sag ich mal, um es kurz zu machen. Ja, also die Basics kriegt man schon relativ schnell drauf, auch wie ein Song abläuft, aber das sind dann die Details, die die Songs dann auch ausmachen, die dann ein bisschen schwieriger sind, ein bisschen länger dauern, sich dann auch drauf zu schaffen. Ja, oder ist es ein komplizierter Beat zum Beispiel? Also es ist mal nicht straight, sondern es ist vielleicht doch mal irgendwie ein Staccato-Beat, also sowas Abgehacktes. Das braucht dann ein bisschen länger.
Ich habe noch mal so ein paar Fragen zu Live-Situationen, die ich so beobachtet habe, wo ich gerne mal von euch wissen würde, was hat das eigentlich für einen Effekt? Ist das sinnvoll? Die Ex-Nightwish-Sängerin Taya ist mal mit ihrem Soloprojekt eine Zeit lang mit einem E-Drummer aufgetreten, zusätzlich zum normalen Schlagzeuger. Ist das sinnvoll? Was macht ein E-Drum-Kit anders als ein normales? Oder ist es einfach nur so ein Effekt, als hätte ich zwei Schlagzeuger auf der Bühne?
Also ich kenne das nicht, also ich habe davon nichts gesehen. Aber im Prinzip kann man damit halt machen, was man will. Man kann es wie einfach zwei Schlagzeuge verwenden. Oder man legt sich auf das E-Drum-Set einfach so andere Sounds, zum Beispiel so ein Disco-Drum-Sounds oder sonst was, um das damit zu ergänzen. Da hat man einfach mehr klangliche Möglichkeiten, die man nutzen kann. Also so mehrere Drumsets zu haben, gibt es ja häufiger. Da sind halt meistens andere Becken, die dranhängen, andere Größen der Trommeln, andere Sachen können gespielt werden. Es ergibt durchaus Sinn, wenn es halt in die musikalische Vision reinpasst, die man dann hat. Man kann zwar jetzt, wenn man sagt, okay, man will nur hier an der Stelle zum Beispiel mal eine fette Disco-Snare haben, so eine elektronisch klingende, dann kann man sich halt auch einfach einen Trigger an die Snare packen und für den Part dann einfach das Snare-Mikrofon muten und nur den Trigger dann abspielen lassen. Aber man hat halt sehr viel mehr Möglichkeiten, wenn man das anders macht. Gibt es auch ganz im lateinamerikanischen Bereich und anderen ganz viel, dass man zum Beispiel dann ein Drum-Kit hat, aber dann nochmal quasi ein Percussion-Kit, wo dann zwar auch Becken dranhängen, aber auch ganz viele andere Elemente noch, die man halt als einzelne SchlagzeugerInnen nicht bedienen könnte, wo es dann halt sinnvoller ist, mehrere Personen zu haben.
Das schlägt so ein bisschen einen kleinen Bogen. Jakob, wir haben ja eine Folge vor längerer Zeit mal gemacht zu Slipknot, wo wir durch die Slipknot-Diskografie durchgegangen sind. Und die haben zwei Percussionists zusätzlich noch zum Schlagzeug. Braucht man das oder ließe sich das, was die machen, durch entsprechende Erweiterungen am Schlagzeug auch anders lösen?
Natürlich braucht man das.
Slipknot brauchen das allein für ihre Show. Das ist schon mal klar.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich, glaube ich, bei Slipknot ein ganz großes Show-Element einmal, ne? Dass da 9 Leute rumtouren und 2 so Percussion-Türme noch auch auf und runter fahren. Ja, über den Sinn lässt sich tatsächlich ein bisschen streiten. Also ich denke nicht, dass das unbedingt notwendig ist, soundtechnisch. Zumal ich Slipknot jetzt auch ein paar Mal live gesehen habe und auch immer dachte, ich höre die Percussion gar nicht. Was bringt das irgendwie, ne? Außer dem Show-Element. Ich muss aber allerdings sagen, wenn man mal ihre Diskografie hört, im Laufe der Jahre wird die immer kreativer und auch vielfältiger eingebracht, die Percussion. Ne? Jetzt gerade auf den letzten beiden Alben, This End So Far und davor war ja We Are Not Your Kind, da hört man wirklich viel intensivere Percussion-Arbeit und auch schon ein bisschen beginnt auf den davor noch Five, The Great Chapter, wo ich dann denke, ey, okay, wenn ihr das so auf die Bühne bringt, das ist da schon ein ganz anderer Schnack, ne? Was man teilweise auch schon früher gesehen hat, dass dann auch mal die Percussionisten mit einer kleinen Snare-Trommel vorgeschnallt am Bauch auf die Bühne gehen und dann so ein Part begleiten. Sowas hatten sie immer schon drin, aber ich finde, mit zwei Percussionisten hätte man noch viel mehr machen können einfach, ne? Oder hätten sie schon immer mehr machen können. Und wie gesagt, jetzt auf den Alben, finde ich, wird das schon ein bisschen deutlicher, dass die da sind. Allerdings muss ich jetzt sagen, speziell mit The End So Far, ist mir das schon fast ein bisschen zu viel Gerödel im Hintergrund. Man hört fast gar nicht mehr das richtige Schlagzeug. Es ist immer noch irgendwie ein Bom, Bam, Bum, Bam, Tschakka, Tschakka. Irgendwo, irgendwas ist da noch im Hintergrund, wo ich dann denke, okay, ich würde auch mal gern ein Part lang nur Schlagzeug hören. Also es nimmt jetzt fast ein bisschen überhand.
Dann gibt es manche Bands, die mit einem sehr, 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 sehr großen Drumkit auftreten oder sogar mit mehreren Schlagzeugern. Zum Beispiel Destruction haben ja mal ganz groß gefeiert, hier, wir haben drei Schlagzeuge auf der Bühne, wo ich dann dachte, ach süß, ich habe mal einen Auftritt von den Pudis gesehen, da hatten die mindestens 5 Schlagzeuger noch mit zu ihrem eigentlichen Schlagzeuger dazu. Kann man sich mal angucken, ich packe es in die Shownotes, der großartige Song Türen öffnen sich zur Stadt. Man kann jetzt mit mir die Diskussion auch machen. Ich sage, die Pudis haben den Heavy Metal mit diesem Song erfunden. Er kommt aus den 60ern. Großartiges Ding, guckt es euch mal an. Und als ich das gesehen habe, habe ich eben gedacht, okay, ist das was, was dem Sound auch wirklich was bringt? Oder ist es auch so was Optisches und sie spielen mehr oder weniger alle das Gleiche? Oder kann man das variieren? Wie seht ihr das?
Bei Destruction war das eher so ein Jubiläumsding, denke ich. Das sind hier die Schlagzeuger, mit denen wir bisher gespielt haben. Wir haben sie alle zu diesem Termin zusammenbekommen, aber das war jetzt nicht technisch oder soundmäßig notwendig. Das ist ja schon Standard Thrash Metal, was die machen. Mehrere Schlagzeuger, ja, wie gesagt, also es wird für mich dann eigentlich nur Sinn machen, wenn die wirklich unterschiedliche Sachen spielen. Also wie David vorhin erzählt hat, wenn das in einer Latin Band ist, ein Schlagzeuger spielt eine straighte Drumlinie und ein anderer spielt halt Percussion-Sachen wie ein Cowbell oder Bongos, Shaker, dann macht das durchaus Sinn. Aber ansonsten ist es eher auch Show, würde ich sagen.
Also vielleicht noch, wo es Sinn ergeben kann, wenn man zum Beispiel so langsame Tom-Parts einfach hat, wo so einfach so Bum, Bam, Bum, sowas ist. Und wenn das dann halt einfach mehrere Trommeln, also quasi mehrere Schlagzeuge gleichzeitig machen, wirkt das halt einfach noch viel größer als, weil halt einfach auch mehr Trommeln gehauen werden gleichzeitig. Die Leute müssen natürlich auch einigermaßen Zeit miteinander spielen, sonst klingt es halt auch einfach nicht gut. Aber wenn sie das machen, kann das einen sehr viel intensiveren Klangcharakter einfach haben. Wenn es natürlich halt einfach nur simple Beats sind, macht es vielleicht nicht viel her, aber quasi für den Bombast kann das auf jeden Fall je nach Part sehr cool wirken, wenn es halt einfach mehrere Sachen sind. Leprous haben das auch mal live gemacht. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe nicht mehr im Kopf. Der zweite Schlagzeuger war es, glaube ich. Nicht alle Parts mitgespielt, meine ich, aber ein paar. Und das hat dadurch einfach irgendwie noch so ein bisschen viszeraleren Charakter irgendwie bekommen. Die sind halt beide auch extrem gut, natürlich. Ja, hängt halt immer davon ab, wie man es orchestriert und vor allem, wie gut die Performance jeweils ist. Weil wenn die nicht gut miteinander spielen, dann ist es eigentlich nur abträglich. Und dann das muss man sich halt bewusst sein.
Ein Schlagzeuger, der auch einer meiner großen Vorbilder ist. Und als er das damals eingeführt hat, haben viele ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Aber der hat dann gezeigt, dass er das sehr gut einsetzen kann. Und zwar spreche ich von Mike Portnoy von Dream Theater. Der hat, wann war das? Ich glaube Anfang 2000er. Da hat Mike Portnoy ein Schlagzeug eingeführt mit 3 Bassdrums. Doppel-Bassdrum-Kit hatte er sowieso schon die ganze Zeit. Und da hat er dann ein weiteres Set eingeführt, das sozusagen an dem Schlagzeug dran ist, also daneben ist. Ne? Es ist nicht so, dass er 3 Bassdrums gleichzeitig bedient. Er hat ein Standard Double Bass Metal Kit, das man von ihm kennt, das auch schon grundsätzlich sehr groß ist. Und dann Dieses zweite Schlagzeug mit einer Bassdrum, allerdings auch Doppelfußpedal, das ist viel experimenteller aufgebaut. Die Toms sind zum Beispiel vom Klang her andersrum, also nicht von hoch nach tief, das hört man ja normalerweise, sondern sind andersrum aufgebaut, von tief nach hoch. Und auch die ganzen Größen sind anders der Toms und die Becken sind auch experimenteller. Das war sein experimentelles Kit sozusagen. Und das hat er echt sehr gut einbauen können und auch zwischen den Songs manchmal gewechselt. Also ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man endorsed wird, das heißt, wenn man von den Schlagzeugfirmen unterstützt wird und alles uns kostenlos kriegt, wie er, dann ist das eine sehr gute Sache, die man sehr gut machen kann. Ansonsten ist das für den normalsterblichen Schlagzeuger natürlich eine Sache der Unmöglichkeit, das alles finanzieren zu können, ne?
Was mir dazu direkt noch einfällt, sehr sehenswert, die Band Pound, also wie Pfund. Der hat quasi so zwei Drumsets in einem und je nach Part switcht der dann einmal rum, dreht sich um 90 Grad oder so, spielt dann eine andere Bassdrum, andere Snare, die viel größer und tiefer sind und einfach von, ich glaube, es war so relativ normaler Metal-Sound, so einfach richtig fett, doomy, massiv klingt. Die Mucke gibt das dann auch entsprechend her. Super spannend anzuschauen.
Ihr habt vorhin mal angesprochen, es kommt ja doch gerade bei kleineren Bands des Öfteren vor, dass die sich ein Schlagzeug mit anderen teilen. Also entweder nehmen die das Schlagzeug von der Hauptband oder, was ich häufiger sehe, das ist dann im Hintergrund erstmal abgehängt, bis der Hauptact auf die Bühne kommt und die Vorbands teilen sich dann eben ein Schlagzeug. Ihr habt gerade schon gesagt, dass es ja auch, oder was ich mir halt auch vorstellen kann, dass man ja selbst sich sein eigenes Drumkit auf eine bestimmte Art und Weise aufbaut und so spielen kann. Und man hat ja ein gewisses Muskelgedächtnis. Das heißt, so eine gewisse Automatisierung findet ja wahrscheinlich auch statt, wenn ihr eure eigenen Songs spielt und dann wisst, jetzt muss der Arm nach da und jetzt nach da und so. Das ist ja dann ein bisschen schwieriger, wenn das ein fremdes Drumkit ist, oder? Also wie einfach ist es, mit einem fremden Drumkit zu spielen?
Na, das kommt immer auf die Songs drauf an. Also wenn man einfach so ein ganz normal, ich sag mal, sehr 0815 Rocknummer durchspielt, wo man halt nur so einen Bum-Chack-Bum-Bum-Chack-Beat und dann vielleicht mal ein Break oder sowas spielt, das ist keine große Herausforderung. Sobald es dann halt irgendwie technischer wird, Richtung irgendwie extremeren Metal oder sonst was, wo man dann einfach sehr viel schnellere Fills, wo man dann zum Beispiel die Back nicht da hängen hat, wo man sie sonst hat und dann irgendwie vom Ride, also ich fuchtel hier rum, das sieht man natürlich im Podcast jetzt nicht. Da ist es halt natürlich sehr viel schwieriger, wenn die nicht dort hängen, wo sie sonst hängen und dann bleibt man vielleicht mit dem Stick auch mal irgendwo hängen und dann ist der weg und dann, ja scheiße, jetzt bin ich mitten im Blastbeat und jetzt muss ich erstmal den nächsten Stick greifen.
Ich grätsch dir mal ganz kurz rein. Ich bin mal bei einer Band auf der Bühne mit gewesen, als die in Wacken gespielt hat, also konnte mir die praktisch von hinten angucken. Ich sage jetzt extra nicht, welche Band es war, aber der Schlagzeuger hatte extra noch jemanden hinter sich sitzen, der ihm schnell einen neuen Drumstick gereicht hat, weil er auch immer ganz viel seine Drumsticks in die Höhe geschmissen hat und wenn er den dann nicht fangen konnte, dann kam von hinten immer ganz schnell, zack, hier ist ein neuer.
Ja.
Ja. Gibt auch Leute, die die Mikrofone dem Schlagzeuger nach vorne schieben und zurück. Also, passe Leute.
Aber David, ich habe dich unterbrochen, mach gern weiter.
Genau, also es hängt halt wirklich immer, wie ganz vieles, hängt einfach davon ab, wie fordernd der Song wirklich ist. Das, was man spielen muss, je komplexer und schneller das vor allem wird, desto schwieriger wird das.
Ihr habt ja Kopfhörer auf oder In-Ears oder wie auch immer, ne, dass ihr auch den Sound von den anderen hört. Ich habe mit Tobi, mit unserem Mischer, schon eine Folge aufgenommen zum Thema Audioeffekte. Die kommt nach dieser Folge. Wir haben jetzt das Podcast Zeitparadoxon, aber da gehen wir auch ein bisschen drauf ein, dass manche Schlagzeuger tatsächlich auch in so einem Glaskasten sind, wenn die weit vorne in der Bühne sind. Zum Beispiel bei Mark Tirana habe ich das schon mal gesehen, dass der eben, weil er so eine große Live-Show halt auch abzieht, dann fürs Publikum sichtbarer gemacht wurde und aber ein Glaskasten da war, damit der Sound nicht verzerrt wird, damit es eben zum kompletten Live-Sound passt. Wie spielt das denn bei euch eine Rolle, wie ihr die anderen Bandmitglieder hört und wie ihr euch selbst auch hört? Also das Schlagzeug, das ist ja, oder kann ja eine Lautstärke erreichen, die über die Boxen hinausgeht, gerade wenn ihr mitten im Drumkit drin sitzt.
Also für mich ist es auch wieder halt je nach bandabhängig. Ich bin letztes Jahr, glaube ich, war das mal für eine befreundete Metalcore-Band eingesprungen. Da sind wir auch wieder bei den Sachen, die schwierig sind, sich schnell reinzuprügeln, weil Metalcore ist halt viel, ist das jetzt da-da-dan-da-dan-da-dan oder da-dan-dan-dan-dan-da-da-dan. Diese ganzen kleinen Rhythmen, die müssen halt natürlich live tight kommen. Das macht es sehr viel schwieriger. Und da war mir sehr wichtig, dass ich die Gitarren gut höre. Und das Metronom und meine Bassdrum. Das waren so für mich die wichtigsten Sachen, die ich da auf dem Ohr haben musste. Und dann, weil ich nicht so hundertprozentig die Abläufe alle konnte, den Gesang. Weil Gesang ist für mich auch was super Wichtiges, um mich daran zu orientieren, wie weit, vor allem wenn es halt ein längerer Part ist, dann kommt man, wenn man sich konzentriert auf was man spielt, oftmals, also ich zumindest öfter mal raus, denke, scheiße, war das die dritte oder die vierte Wiederholung? Oftmals fühlt man es dann auch, aber am einfachsten ist, wenn man den Vocals einfach zuhört, weil dann hört man meistens von der Inflexion und allem raus, kommt jetzt der Chorus oder ist er noch irgendwie im Tempo so, dass einfach nochmal eine Wiederholung kommt? Oder vor allem, wenn man den Text kennt, daran kann man sich super einfach orientieren meistens.
Habt ihr eine Verzerrung im Sound, also im Timing, oder wird das durch die Kopfhörer so geregelt, dass ihr wirklich einen akkuraten Sound dann noch habt? Also orientiert ihr euch da mehr dran oder mehr an einem Metronom oder Klick, den man im Ohr hat?
Ich glaube, das ist je nachdem, wie man es ablaufen lässt, was man hat, ist es eigentlich immer ziemlich instantan, was man aufs Ohr kriegt. Das ist also, wäre mir zumindest noch nicht aufgefallen, dass es da irgendwie zeitliche Verzerrungen gäbe. Okay. Es sei denn, man hat irgendwie, man lässt alles über den Rechner laufen und der macht gerade Murks, aber dann hat man größere Probleme, als da vielleicht mal ein bisschen hinterm Takt zu sein.
Also ich finde, so ein Schlagzeuger live, das ist immer ein Hingucker, deswegen schade, dass die meisten so weit hinten immer auf der Bühne sind. Das führt mich jetzt auch zu zumindest meiner letzten Frage. Was sieht man denn als Schlagzeuger live überhaupt vom Publikum?
Das von
vom Publikum?
Oder generell, also.
Du siehst die schönen Hintern deiner Bandkollegen.
Also, liebe Bandkollegen, trainiert auch eure Po-Backen.
Ja, bitte, damit wir Schlagzeuger was zu sehen haben. Das ist der Netz.
Achso, ja, es ist wirklich so von bis, also mal sieht man einfach gar nichts, weil einfach alles nur nach, die wird ins Gesicht gestrahlt und du siehst nicht mal deine BandkollegInnen. Es sei denn, der Sänger kommt mal hinter und hier haut seinen Fuß auf die Bassdrum und schaut dich an. Und dann siehst du vielleicht mal wen, oder es ist halt einfach viel zu hell und du siehst alles.
Genau, es hängt auch ein bisschen davon ab, ob du auf gleicher Ebene bist wie deine Bandkollegenoder ob du so einen Drumriser hast, der also so ein Podest, wo der Schlagzeug extra nochmal draufsteht. Auf größeren Bühnen hast du sowas gerne mal. Dann sieht man tatsächlich auch ein bisschen Publikum. Aber sonst bist du echt tatsächlich oft ziemlich Einzelkämpfer da hinten.
Okay. Oder der von Parkway Drive. Ich habe die immer live gesehen auf dem Tuska-Festival in Helsinki. Saß in irgendeiner Konstruktion drin, die ihn dann um die eigene Achse gedreht hat. Also er hat dann tatsächlich irgendwann auch auf dem Kopf gespielt. Das sah sehr spannend aus.
Ja, oder sowas, genau. Ja, da ist ja hier Joey Jordison von Slipknot, der auch sehr bekanntes Beispiel für, ne? Anfang der 2000er war es ja auch, da hat er auch sich gedreht und alles. Und angefangen damit hat ja Tommy Lee von Motley Crue. Der hat tatsächlich schon, was, in den 90ern oder schon 80ern, auf jeden Fall, es gibt absolut krasse Videos, da fährt er mit seinem Schlagzeug wie auf Achterbahnschienen durchs Publikum, also übers Publikum. Unglaublich.
Da darfst du nicht deinen Drumstick verlieren.
Ja, absolut.
Habt ihr denn zum Thema Schlagzeug live noch irgendwas zu ergänzen, was wir unbedingt noch erwähnen müssen?
Also ich bin dankbar über Bands, die dieses starre Konzept von Schlagzeuger hinten, Band vorne ein bisschen aufbrechen. Da gibt es wirklich wenige. Es gibt eine Band aus Deutschland, deren Name mir gerade nicht einfällt. Die haben tatsächlich das Schlagzeug nach vorne geholt. Und der spielt auch nicht nach vorne blickend, sondern seitlich.
Meinst du Manta?
Nee, Manta nicht.
Aber die stehen sich gegenüber.
Stimmt, die sind ja auch nur zwei Leute, die haben das auch gemacht. Auf jeden Fall bin ich dankbar über Bands, die das ein bisschen aufbrechen, dieses starre Konzept, das irgendwie jetzt schon gefühlt Jahrhunderte besteht. Und den Schlagzeuger mal auch nach vorne holen, in die Bühne mehr integrieren und auch damit mehr in das Publikum, das Live-Geschehen. Das muss viel mehr passieren, finde ich.
Dasselbe Problem, das ihr habt, haben ganz viele aus dem Publikum. Ich sehe meistens auch, wer da am Schlagzeug sitzt und was die Person da so macht. Aber ich bin auch 1,80 Meter groß. Also viele, viele Leute aus dem Publikum sehen eventuell dieses Bandmitglied überhaupt nicht. Dann machen wir weiter mit dem Thema Studio. Erstmal ganz kurz erklärt, David, wie wird ein Schlagzeug aufgenommen?
Man nutzt Mikrofone, die man, je nachdem, wie man das Schlagzeug aufnehmen möchte, an und um das Set herum platziert. So ganz simpel. Und das nimmt man dann auf, was da rauskommt. Das geht dann von wirklich minimalst, wie einfach man stellt ein einzelnes Mikrofon vorne dran, positioniert das so, dass einigermaßen gleichmäßig alles eingefangen wird, bis hin jede einzelne Trommel mindestens doppelt mikrofoniert, jedes Becken, Overheads, 3, 4 Raummikrofonpaare. Also nach oben hin sind da keine Grenzen. Und dann kann man natürlich auch nochmal Trigger anklemmen, wenn man das möchte.
Zu welchem Zeitpunkt von einer Produktion wird denn das Schlagzeug aufgenommen? Also macht man das am Anfang, damit man den anderen, wenn die was einspielen, diesen Beat auf die Ohren geben kann? Oder macht man das am Schluss, weil man dann zum Beispiel sagt, der Rest des Songs ist fertig und jetzt gucken wir, welches Drumming am besten passt? Oder wahrscheinlich macht es jeder irgendwie anders, ne?
Ja, macht jeder anders. Es kommt auch immer auf die Produktion drauf an. Jetzt gerade im Metal-Bereich, wenn der Song noch nicht hundertprozentig steht, kann es ja sein, dass sich vielleicht irgendein Pattern oder ein Rhythmus nochmal ändert. Und da ist es mit den heutigen Möglichkeiten, mit Superior Drummer etc., sehr viel einfacher, erstmal ein virtuelles Drumkit zu nehmen und darauf dann einspielen zu lassen. Aber man kann zum Beispiel dann auch, wenn man weiß, okay, bei dem Part sind wir uns noch nicht sicher, alles andere aufnehmen. Und bei dem Part zum Beispiel einfach nur Becken und Snare, so ein Backbeat und einfach zum Beispiel die Kickdrum weglassen, das Pattern, das da passiert. Da gibt es wirklich von bis, ist dann auch wieder so eine Frage, was will man erreichen, beziehungsweise welche Soundästhetik will man verwirklichen, wenn man jetzt sagt, okay, man quantisiert, also quasi man editiert das Schlagzeug dann so, dass wirklich alles fast wie, also quasi unmenschlich auf den Beat genau ist, wirklich im kleiner als Millisekundenbereich alles zurechtgerückt? Oder will man wirklich, dass das Feeling, das der Schlagzeuger oder die Schlagzeugerin reinbringt, haben als Grundfeeling für den Song, sodass die anderen MusikerInnen sich danach dann auch richten? Und wenn der Groove dann einfach so ein bisschen mehr laid back ist, dass die dann auch entsprechend spielen, oder wenn er ein bisschen schneller wird, dass man das dann auch, dass die anderen sich dann danach da auch richten. Und was auch noch relevant ist, wenn es ein bisschen anstrengendere Musik ist, muss man darauf achten, dass die Leute halt auch, wenn man ein Album aufnimmt, über die ganze Session, die tagelang geht, auch fit bleiben. So ein bisschen wie bei Vocals ist es eine schlechte Idee, das alles am letzten Tag einsingen zu lassen, weil die halten das halt nicht durch. Deswegen ist es sinnvoller, das dann auch immer so ein bisschen aufzuteilen.
Okay. Jakob, wie macht ihr das?
Wir nehmen als erstes eigentlich auch immer das Schlagzeug auf. Das heißt, mir vorgeschaltet, muss ich sagen, gibt es eigentlich immer eine Vorproduktion. Ja, das gibt es eigentlich erstmal. Ja, das heißt, man nimmt auch schon mal mit Mikrofon alles auf. Es ist doch noch ein sehr roher Sound, aber für die eigenen Ohren reicht es ja. Und dann hört man schon mal sehr gut, wo man gut zusammenpasst, und gibt dann oft auch Überraschungen. Hä, das spielst du da?
Yep.
Dann muss man nochmal überlegen, dass man noch was ganz anderes spielt. Oder dass einer sich irgendwie mehr anpasst. Genau, also erstmal gibt es eine Vorproduktion, und danach, wenn das alles passt, dann fängt das Schlagzeug an. Dann geht es mit dem Bass weiter, dann Gitarre und ja, ein bisschen parallel schon mal Gesang. Ja, Gesang wird auch aufgeteilt, also über einen längeren Zeitraum. Das ist immer zwischendurch auch mal wieder, gerade wenn der Gitarrist auch Sänger ist zum Beispiel.
Kann man sich denn auf so eine Studioaufnahme vorbereiten, also auch für eine Studioaufnahme üben?
Also ich glaube, das Wichtigste da ist, sich selbst einfach mal aufzunehmen, während man spielt. Das ist, wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das eine furchtbare Erfahrung, weil man merkt, man ist bei weitem nicht so gut, wie man gedacht hatte. Die meisten Leute, mit denen ich darüber geredet habe, haben dann gesagt, ja, ich habe da gemerkt, dass halt einfach so das Microtiming passt einfach nicht. Also man ist jetzt, man wird nicht viel zu schnell oder ist viel zu weit ab vom Beat, aber quasi so, man baut immer so einen kleinen Shuffle ein, obwohl man einfach einen binären Groove macht oder sowas, aber der ist auch nicht konstant, so ganz kleine Sachen. Da merkt man, oh, das ist alles noch ein bisschen sehr holprig. Das regelmäßig machen und entsprechend der Schwächen, die man dann an sich erkennt, üben. Wenn man zum Beispiel dazu neigt, bei einem Double Bass Part, dass die halt nicht gleichmäßig sind, sondern immer dam, badam, 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 anstatt da, 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 da. oder jemand, der schwächere Fuß einfach wirklich viel leiser und viel lascher spielt als der andere, sowas angleichen, dass man einfach sowas sich dessen davor bewusst ist. Weil wenn man dann erstmal im Studio ist und dafür zahlt, dann ist es ein sehr schlechter Zeitpunkt, um dort an sich zu arbeiten. Andere Sache, die auch noch ist, was auch wieder Ästhetik ist, aber abgenommenes Schlagzeug ist, da hat man immer das Problem, dass die Becken in alle Trommelmikrofone, na, da hat man halt den Beckenbleed, ich weiß gar nicht, was jetzt das deutsche Wort dafür wäre, aber quasi dieses Übersprechen von Signal, das man da eigentlich nicht drinne haben will. Und deswegen, da ist dann, muss man halt auch so einen Kompromiss finden zwischen Spielkomfort. Natürlich hat man die Sachen gerne nah bei sich, aber um eine adäquate Separation zwischen Trommelsounds und Beckensounds zu haben, ist es halt besser, wenn man die Sachen auseinander bastelt, also die Crashbecken höher hängen, die Hi-Hat weiter außen, die Trommeln weiter auseinander. Und das ist auch was, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Genauso wie Becken im Zweifelsfall ein bisschen schwächer spielen, aber Trommeln ein bisschen mehr. Weil in den meisten Produktionen werden ja auch Raummikrofone aufgenommen und da hat man das, die komprimiert man gerne, zerrt die an, solche Späße. Und da kommen die Becken extrem in den Vordergrund. Ist natürlich auch die Frage, welche Becken sucht man sich aus im Studio? Hat man überhaupt die Wahl? Weil Becken sind sehr teuer. Und als solches, also quasi, also ich fasse vielleicht nochmal zusammen, die selbst aufnehmen. Schauen, wo ist man, wo spielt man noch nicht so gut, holprig, inkonsistent. Schon mal üben, die Sachen ein bisschen weiter auseinander zu platzieren, damit man im Studio ein bisschen bessere Separation der einzelnen Elemente erreichen kann. Und versuchen, Becken vielleicht ein bisschen schwächer zu spielen und Trommeln ein bisschen stärker, als man es würde. Ändert natürlich auch immer was am Timbre der Sachen, aber im Studio ist man dafür dankbar, wenn die Leute das schaffen.
Ergänzend dazu finde ich auch mit Metronom spielen. Ne?
Ja.
Das ist das A und O. Ne? Es gibt einige wenige Schlagzeuger oder legendäre Aufnahmen, wo es mal heißt, dieser Song oder dieser Part wurde ohne Metronom gespielt, aber in 99% der Fällen ist einfach Metronom das A und O, ne? Um alles auch aufeinander zu kriegen.
Ja. Ich denke, das ist wie mit allen Sachen so, wenn man wirklich besser werden will, dann muss man sich selbst auch mal eben aufnehmen und sich selbst auch mal zuhören. Das geht auch hier beim Podcasten los, dass man halt weiß, wie klinge ich eigentlich selbst, wie komme ich eigentlich rüber, weil man sich in seinem Kopf ja doch immer anders wahrnimmt, als das außerhalb ist.
Da habe ich jetzt auch ein bisschen Angst vor schon.
Aber ich denke, wenn man wirklich ambitioniert ist und da besser werden möchte, muss man sich halt mit ein bisschen mehr als mit sich selbst befassen, sage ich jetzt mal. Und das, wenn ich das auf Schlagzeug münze, ihr habt eben auch ganz, ganz viele nerdige Sachen gesagt zu dem Equipment an sich, worauf man da achten kann, auf den Stuhl, auf dem man sitzt und so weiter und so fort. Und ich denke, wenn man einen gewissen, in Anführungsstrichen, Erfolg haben möchte, also wenn man wirklich professionell auch in einer Band spielen möchte, dann muss es halt weitergehen mit, wie ist eigentlich das technische Equipment um mich rum, also was für Mikrofone werden da verwendet und so weiter und so fort, ne? Dass man sich da eben auch mal mit befassen muss, so wie ich mich jetzt damit befassen muss, in was für ein Mikrofon spreche ich jetzt hier eigentlich gerade rein und was macht das mit meiner Stimme?
Genau, ja.
So ein Bewusstsein für die Klangästhetik, die man haben will, ist auch sehr wichtig. Nochmal zur Vorbereitung, wenn man jetzt sagt, okay, ich will im Studio den fettesten Snare-Sound, sowas Richtiges, was BAM macht, und im Proberaum, weil es einfacher zu spielen ist, hat man einfach nur eine super hochgestimmte Snare, damit man ganz viel Rebound hat. Das ist halt schlecht, wenn man dann ins Studio kommt und dann wird die Snare einfach sehr viel tiefer gestimmt. Man hat den Rebound, den man gewohnt ist, nicht mehr. Klar, natürlich kann man dann im Zweifelsfall, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal zu, die Snare dann einfach ersetzen mit einem Sample, das tiefer ist und so. Aber das ist natürlich nicht der optimale Weg, den man gerne gehen würde. Und deswegen sowas, da sollte man sich auch bewusst sein und entsprechend davor schon mal üben mit dem Setup, das den Klangvorstellungen entspricht, die man später gerne verwirklicht hätte.
Mach gerne gleich mal mit dem Thema weiter. Was sind Samples, wie kommen die beim Schlagzeug zum Einsatz und was sind die Vor- und Nachteile davon? Und Jakob, benutzt du sowas?
Ja, benutzen, was heißt benutzen? Also bei Studioaufnahmen ist das ein sehr gängiges Mittel tatsächlich. Also das ist, ich sag mal, nebst Triggern vielleicht noch gängiger, würde ich jetzt fast sagen. Ich habe bei meinen sämtlichen Aufnahmen noch nie Trigger benutzt, aber Samples. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten. Ein gängiger Weg ist, dass du dich selbst samplest, ne? Sozusagen eine Kopie deiner eigenen Trommeln. Ja? Also du schlägst ein paar Mal auf die Snare ein, ein paar Mal auf die Toms und diese Sounds werden dann gesammelt und können dann deinen vielleicht etwas zu schwachen Snare-Schlag in einem ganz von ganz vielen ersetzen.
Also Drum-Samples im ganz allgemeinen Sinne sind einfach in aller Regel Schlagzeug-Sounds, die mal irgendwann irgendwo aufgenommen wurden und die unter das aufgenommene Schlagzeugsignal gefüttert werden oder das auch teilweise komplett ersetzen, je nachdem, was notwendig ist. Manchmal ist es auch nicht notwendig und es bescheuert und wird trotzdem gemacht, aber das ist wieder eine andere Sache. Prinzipiell sind das erstmal Klänge, die meistens auch tatsächlich Schlagzeugklänge sind, die dann unter die Aufnahme gefüttert werden. Also unter jeden Snare-Schlag kommt dann quasi nochmal eine andere Aufnahme von einer Snare. Kann auch irgendwas anderes sein, aber in den meisten Fällen nimmt man einfach das.
Genau, und das sind dann nicht zwei Schläge, sondern es ist dann ein fetter Schlag sozusagen, also genau. Ein lauter Schlag. Ja, und genau, das im Idealfall sind es die eigenen Samples, die man einspielt, aber das können auch, wenn man irgendwie einen ganz speziellen Sound möchte, Drum-Samples aus einem Drumpool sein, ne?
Genau, also es sind halt dann, wenn man zum Beispiel jetzt sein eigenes Set danach noch samplet, direkt nach der Aufnahme, dann sollte man zum einen darauf achten, dass das Drumset gleich gestimmt ist, damit das nicht irgendwie komisch klingt. Und wenn man dann zum Beispiel, nehmen wir einfach mal die Snare-Drum, dann auch in verschiedenen Anschlagsstärken aufnimmt, dann sollte man auch darauf achten, dass man genug in den Anschlagsstärken jeweils genug einzelne Schläge aufnimmt und nicht nur einen. Sonst kriegt man halt diesen Machine-Gun-Effekt im Zweifelsfall, wenn man das zu sehr unterfüttert. Aber der riesige Vorteil, den man damit hat, wenn man das macht, ist, dass man halt nicht nur mal so einen einzelnen Schlag reinfüttern kann, wenn man mal irgendwo im Chorus einen Snare zu lasch gehauen hat, sondern wenn man das vor allem mit verschiedenen Anschlagsstärken drunter füttert, kann man halt das Verhältnis zwischen zum Beispiel Hi-Hat-Bleed im Snare-Mikrofon drastisch verbessern, wenn man dann quasi nochmal ein trockenes Snare-Sample unterfüttert von genau derselben Snare, dann hat man quasi sehr viel mehr Snare-Signal im Vergleich zu dem Beckenbleed, der in das gleiche Mikrofon reinkommt. Und damit kann man die natürlich sehr viel intensiver bearbeiten nachher. Zum Beispiel sehr viel härter komprimieren, was ansonsten nicht geht, weil ansonsten die Hi-Hat viel zu laut werden würde. Das kann man damit zum Beispiel optimieren. Das heißt, man gleicht nicht mal unbedingt seine Dynamik irgendwie an oder sowas, sondern verbessert einfach nur das Verhältnis von Beckenbleed zu Signal, das man eigentlich haben will.
Genau, und ich finde gerade im Metal gibt es viele Beispiele, wo ich sagen würde, dass ein Schlagzeugsound auch totgesampelt ist. Ja. Das sind dann Schlagzeuger, die sich durch eine sehr eigene, also mein Verständnis, ja, durch einen sehr eigenständigen Charakter ausmachen, sehr eigenständigen Spielstil. Und dieser aber durch so viel Benutzung von Samples so entfremdet wird, dass man den gar nicht mehr erkennt, sozusagen. Ja. Als aktuelles Beispiel fällt mir da ein, die aktuelle Platte von Cryptopsy. Ja, Extreme Metal, Death Metal, der Schlagzeuger Flo Monnier, ich finde, ist einer der versiertesten Schlagzeuger und sehr eigenen Charakter mit ganz viel Zwischentönen, so, ich höre den gar nicht mehr raus aus der Platte. Das ist einfach so platt alles, dass es wirklich schade ist. Genau, also der Einsatz von Samplen ist wirklich auch eine Kunst, würde ich sagen.
Das ist halt wie bei allem im Studiobereich. Man sollte halt ein Ziel vor Augen haben, was man erreichen will, eine bestimmte Ästhetik. Und dann gibt es eben Mittel und Wege, da ranzukommen. Und man kann sich dann halt auch in der Werkzeugschublade vergreifen und Mist bauen, natürlich. Aber im letzten Endes ist es halt immer eine Frage der Klangästhetik halt. Was will man haben? Vielleicht will man auch genau diesen Sound. Es gibt ja auch manche Genres, die funktionieren einfach vor allem dadurch, dass die halt so einen Over-the-Top-Drum-Sound haben. Das würde zwar auch gehen, wenn die natürlicher klingen würden, aber es wird halt einfach nicht so viel Spaß machen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Kommt da halt immer drauf an. Da vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter. Samples gibt ja nicht nur die man selbst aufnimmt. Es gibt ja auch riesige Sample-Libraries, zum Beispiel von Stephen Slade. Die gibt es einfach schon seit Ewigkeiten und die sind in unendlich vielen Produktionen drin. Oder wo wir wieder bei Trigger-Modulen sind, vom Alesis D4. Ich weiß auch nicht genau, wann das rauskam, aber das ist auch auf ganz vielen Metal-Platten auch drauf. Die Samples, die da drauf waren, mittlerweile und eigentlich auch schon früher werden sehr viele One-Shots gerne eingesetzt. Das sind einfach wirklich einzelne Samples, die unglaublich hart knallen, die man dann so drunter füttert unter den Sound. Das kann man natürlich nicht machen, wenn man so eine filigrane Performance hat. Da will man diese One-Shots nicht unter Ghost Notes zum Beispiel haben, also ganz leicht gespielten Zwischennoten, sondern wirklich nur auf den fetten Backbeat. Da gibt es einfach eine riesige Welt von Samples, die man nutzen kann. Und man muss ja auch nicht immer zum Beispiel nur das Direktsignal nehmen. Samples können auch ein Problem-Solver sein, wenn man zum Beispiel einen absolut furchtbaren Raumklang leider hat. Oder ich hatte es vorher erwähnt, wenn zum Beispiel die Becken viel zu laut sind in den Raummikrofonen, kann man zum Beispiel einfach nur von den Trommeln Raumsamples nehmen, also quasi den Raumklang von denen. Und sich dann einen künstlichen Raum basteln, der nur Trommeln enthält und keine Becken. Und das da einfach drunter füttern, um da wieder das Verhältnis Beckensignal zu Trommelsignal verbessern. Und das kann man auch sehr natürlich machen. Deswegen, also man kann sehr schwer nur generalisieren, Samples sind doof, weil es kann halt wirklich einfach nur so ein Problemlösungstool sein, wenn zum Beispiel, ja, ich habe einfach viel zu viele Becken in dem Signal, das ist viel zu laut, das ist keine gute Aufnahme, ich muss da irgendwas besser machen, um an den Sound zu kommen, den ich will. Oder man sagt wirklich, ich will einfach so einen Metalcore, modernen, fetten Sound. Das kriegt man so einfach nicht hin. Ich brauche externe Samples. Es ist halt eine Ästhetikfrage.
Das leitet mich auch so ein bisschen über zu dem Thema Audioeffekte und weitere Unterstützung im Studio. Was wird da typischerweise fürs Schlagzeug verwendet? Also Jakob hat ja schon gesagt, es ist schlau, auch mal mit einem Metronom zu üben. Wird das auch typischerweise dann bei einer Aufnahme dem Schlagzeuger ins Ohr gegeben sozusagen, dass er da diesen Takt hat? Oder wie funktioniert das? Was gibt es da für eine Unterstützung? Und wie wird auch mit Audioeffekten gegebenenfalls gearbeitet?
Nee, also während der Performance selbst ist es praktisch, ja, ein Gate zu haben, zum Beispiel für Toms, weil die halt in der Regel sehr selten gespielt werden und aber immer so mitschwingen. Das heißt, man hat einfach sehr viel mehr Lärm, wenn man das Signal dann überhaupt auf die Ohren kriegt. Und ansonsten einfach so meistens schon so ein bisschen EQ und vielleicht ein bisschen Kompression, um den Klang schon mal ein bisschen in die Richtung zu formen, wie man es haben will. Das Problem dabei ist immer, je nachdem, wie man das laufen lassen kann, entweder man hat eben Hardware, die halt wirklich in Echtzeit funktioniert, oder Software, die so optimiert ist oder über bestimmte andere Sachen läuft, das brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, dass die halt quasi in Echtzeit einfach die Effekte draufrechnen. Aber wenn man einfach zu viele Sachen schon draufpackt, dann hat man einfach eine Latenz, die reinkommt, weil der Computer einfach ein bisschen Zeit braucht, das zu empfangen, zu berechnen, die Effekte drauf und dann wieder zurückzuschicken. Und das merkt man gerade am Schlagzeug ziemlich schnell, wenn da so ein bisschen was off ist.
Also auf jeden Fall wird bei der Aufnahme dir auch der Klick gegeben oder die Klicks, sag ich mal. Ne? Also ein Song darf durchaus mehrere Tempi haben. Es muss dann entsprechend halt programmiert werden, dieser Klick, dass das sich dann verändert in dem Part. Und was man noch drauf kriegt, da habe ich auch schon mehrere Sachen. Also entweder tatsächlich nur der Klick oder wenn die Vorproduktion doch irgendwie einigermaßen brauchbar ist, dann auch die Vorproduktion zum Beispiel. Also die Gitarren und Gesänge aus der Vorproduktion. Wäre dann sozusagen ein optimaler Nutzen der Vorproduktion auch, ne? Dass man die dann als Unterstützung für die Aufnahme. Aber es kann auch manchmal live mitgespielt werden. Aber das ist natürlich am anstrengendsten für alle. Ne?
Und wir haben in der Gitarrenfolge gelernt, es ist immer schlau, auch das Line-Signal zu haben, also das ursprüngliche.
Das ist dann auch wieder so eine Sache, so eine Philosophiefrage. Nehmen wir mal an, man hat einfach ein schönes Studio mit einem Riesenhaufen Hardware, irgendwelche EQs, Kompressoren, Transienten-Designer. Das kann man dann alles direkt schon so einstellen und dann wirklich nur das aufnehmen, wenn man das möchte und dann quasi so committen. Da hat man keine andere Wahl, als das zu nutzen und wenn man da Mist gebaut hat, dann muss man damit leben. Gibt Leute, die finden das gut. Die sagen, ja, das ist ja auch, soll ja auch den Vibe einfangen, was wir da empfunden haben. Andere sagen sich, wieso sollte ich das jetzt machen? Festplattenplatz ist jetzt nicht so teuer. Ich nehme einfach alles auf. Ich denke, es ist sinnvoll, beides zu haben, weil im Zweifelsfall kann man die Sachen...
Das ist ja ein Backup letzten Endes immer noch. Ne?
Eben.
Nimmt man denn eher kurze Parts auf, wenn man Schlagzeug aufnimmt, oder eher lange bis hin zum kompletten Song? Was ist da so üblich?
Von bis?
Also ganze Songs ist eher ungängig. Also das wird auch manchmal gemacht, um irgendwie einen gewissen Flow aufzufangen. Aber das ist natürlich dann auch wirklich, ne, Thema Zeit und Geld. Ne? Wenn du den immer wieder dann aufnimmst, das ist wirklich sehr zeitintensiv, damit geldintensiv und auch natürlich körperlich auch intensiv.
Vor allem in der Postproduktion auch, ne? Also ich meine, dass man das mehrfach einspielt, ist so das eine, aber du musst das Audiomaterial ja am Ende auch sichten. Und dann ist es ja aufwendiger, du musst komplette Songs sichten, als wenn du einzelne Parts sichtest.
Genau, daher ist das durchaus eigentlich gängiger, wirklich Part für Part. Also das heißt, erste Strophe, Refrain, dann der Refrain und die Strophe identisch sind, kopiert man das auch gerne, muss man nicht verheimlichen. Das wird durchaus gemacht. Deshalb will man als Schlagzeuger ja auch in jedem Part eigentlich ein bisschen was anderes spielen, damit man das nicht kopieren kann. Auch für Konzentration ist es besser, für die Sichtung später. Also eigentlich ist das genau, und da macht es dann auch Sinn zu gucken, zum Beispiel Stichwort Überschneidung von Becken in andere Trommeln. Ne? Wenn man aufhört mit einem Beckenschlag, dass man dann auch wieder damit anfängt. Oder auch nicht. Wenn man aufhört mit einem Beckenschlag und danach aber ein Tompart kommt, fängt man vielleicht nicht mit einem Beckenschlag an. Also, ne, sowas muss man dann auch bei der Aufnahme sich überlegen.
Es sind auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann halt auch machen kann. Also kann zum Beispiel entweder so die letzten 5 Sekunden oder 2 Takte oder was weiß ich von dem Part davor einspielen und dann weiterspielen, wenn man quasi erst die neue Strophe einspielen will, der Chorus aber mit einem riesen Fill mit Becken und allem endet, dass man den Fill dann einfach nochmal mitspielt und dann erst in die Strophe einsteigt. Oder was tatsächlich, was ich jetzt von Christoph gelernt habe, was super clever ist und einfach, aber schwierig für viele SchlagzeugerInnen, einfach auf die 4 aufhören, quasi einfach den letzten Schlag zu spielen, aber die 1 nicht mehr. Weil dann kann man das einfach weiter klingen lassen und mit der Strophe anfangen. Und dann klingt das einfach ganz natürlich aus und man muss sich keine Sorgen drum machen. Muss man halt dann können, weil, also ich zumindest, ich neige auch immer dazu, die 1 einfach nochmal zu spielen. Das hat man irgendwie einfach so im Blut. Und das erfordert richtig viel Konzentration, dann einfach kurz nochmal zurückzuziehen und denken, nee, ich bewege mich nicht. Ja.
Freeze. Was gibt es denn für Aufnahmeszenarien? Also ich kann mich erinnern, dass Creator vor mittlerweile auch schon fast 15 Jahren so Werbung gemacht haben, dass sie Hordes of Chaos, meine ich, war es, zusammen eingespielt haben. Also dass sie praktisch sich in einen Raum gestellt haben, die Songs eingespielt haben, durchgespielt haben und das dann auf dieser Platte gelandet ist. Und was ich so kenne, auch von Studiotagebüchern und so, oder was ihr auch gerade beschrieben habt, man nimmt ja eigentlich nacheinander auf. Was gibt es da noch so für Szenarien und was ist wann sinnvoll?
Eben das, die ganze Band nimmt auf. Das geht, da kann man, wenn man dann ein großes Studio hat, im Zweifelsfall auch optimieren, dass man quasi alle Leute in einen Raum steckt, aber da quasi nur das Schlagzeug hat. Die Amps gehen dann alle, die sind alle in einem anderen Raum, wo sie isoliert stehen, nicht die Schlagzeugaufnahme stören oder die Schlagzeugaufnahme, die Amp-Abnahme. Die Sängerin steht in einer Vocal Booth, wo sie einigermaßen isoliert ist.
Geht bei Creator jetzt nicht, weil der
Ja.
Bassist auch singt, aber manchmal geht's.
Aber so im besten Fall mit Fenster, dass sich die Leute einfach alle noch sehen, aber gleichzeitig performen können. Dann hat man quasi so eine richtige authentische Zusammenaufnahme. Geht natürlich auch, wenn alles in einem Raum steht, da hat man einfach nur sehr viel mehr Überschneidungen in den Mikrofonsignalen. Dann kann man machen, dass wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir wollen nicht mit Metronomen wirklich einspielen, wir grooven einfach nur zusammen gut, dass man dann Schlagzeug aufnimmt mit einer Gitarre, aber die Gitarre dann danach verwirft. Zum Beispiel, dass einfach nur die zwei zusammenspielen und das nimmt man dann als Grundlage und nimmt danach die anderen Sachen auf, bis hin halt so wirklich auch allen Einzelnen. Also da ist auch alles denkbar und das hängt immer vom Vibe ab, den man sucht.
Dann habe ich zum Abschluss des Themas Studios, falls ihr nicht gleich noch was ergänzen wollt, noch eine Frage, die ich jetzt einfach mal komplett blauäugig stelle. Schlagzeug wird ja wie Gesang auch, ich sage jetzt mal, analog aufgenommen. Also mit einem Mikrofon, das mit dem Instrument zusammen im Raum steht und es wird nicht direkt aus dem Instrument abgenommen, wie man das bei Gitarre und Bass eben machen kann, indem man da einen Stecker reinsteckt. Wäre es denn möglich, wenn man mit E-Drums spielt, da eine Direktabnahme zu machen? Und wenn ja, warum macht man das nicht einfach? Wäre das nicht für die Aufnahme im Studio einfacher?
Also es gibt Beispiele, wo Bands an einem E-Drum-Set das aufgenommen haben. Oder auch eine Mischung aus E-Drums, also Snare-Tom und Bass-Drum sind elektronisch und Becken sind akustisch, also echt. Aber da gibt es durchaus viele Beispiele. Ich glaube, von vielen weiß man einfach gar nicht, dass die das schon so machen. Ich glaube, das ist gängiger, als man denkt. Ne? Im Metal sieht man halt ganz viel Bands aus dem Studio, wie sie dann ihren Set spielen. In dem Bereich ist es, glaube ich, auch noch gängiger, das akustisch, also live einzuspielen. Aber wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ist E-Drums, glaube ich, tatsächlich viel gängiger schon.
Habe ich denn da wirklich auch wie bei Bass und Gitarre, dass ich da einen Stecker reinstecke und nehme das direkt vom Instrument? Ist das so?
Richtig, genau. Und du hast auch den Vorteil, dass du alle Sounds des E-Drum-Sets nutzen kannst. Ne? Das ist ja einer der Vorteile am E-Drum-Set. Das ist quasi wie ein Computer. Ne? Du kannst da sämtliche Sounds drauf spielen. Ne? Also das kann klingen wie ein Schlagzeug, kann aber auch klingen wie ein Papageienchor. So, wirklich.
Wie früher mit so einem Keyboard, mit diesen ganzen schlechten Effekten.
Ja, genau, absolut. Genau, kannst du da alles drin haben. Ja, und du kannst auch Sounds von außen drauf spielen. Ne? Also wenn du sagst, du willst dieses E-Drum-Set wie das Schlagzeug von Schlagzeuger 1983 klingt, dann kannst du diesen Sound auf die Pads vom E-Drum-Set drauf spielen. Dann klingt das auch so. Also ich selbst, ja, stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit E-Drum-Sets. Also es gibt mittlerweile wirklich gute. Ne? Also wenn wir jetzt mal noch, ich sag mal, 10, 15 Jahre zurückgucken, waren die wirklich wesentlich schlechter. Und jetzt gibt es für relativ günstiges Geld schon wirklich ganz gute. Gute heißt, dass die relativ authentisch sind und nah rankommen. Aber sie kommen einfach nicht ran. Ne? Also es ist ein ganz anderes Gefühl einfach. Aber es ist eine tolle Möglichkeit, um zu Hause zu üben, zum Beispiel, wenn man ne, eine Mietwohnung hat. Das ist ja nach wie vor eines der großen Probleme. Wo spielt man Schlagzeug, wenn man keinen Übungsraum hat? Irgendwo im Keller oder in Hamburg gibt es ehemalige Luftschutzbunker, die umgebaut wurden. Genau, also dafür ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Aber sonst würde ich eigentlich immer auf das Echte verweisen.
Vielleicht noch als kleine Ergänzung, also die Direktabnahme in dem Sinne wäre dann halt aus dem Drum-Modul, das man dann dran hat. Wenn man jetzt nur ein Triggersignal direkt quasi nicht ins Drum-Modul stecken würde, sondern ins Interface, dann kriegt man einfach nur so einen ganz kleinen Blip. Kann man tatsächlich auch nutzen, wenn man das dann einfach als High-End-Blip unter eine Snare oder so, dann kriegt die einfach nochmal so ein bisschen mehr, einen kleinen Ticken mehr Biss. Aber das klingt dann auf jeden Fall nicht nach Schlagzeug. Um das jetzt nur noch mal ergänzend gesagt zu haben. Da vielleicht auch noch mal, das ist im Studio natürlich auch eine Sache, dass man zum Beispiel echte Becken, aber E-Drums spielt oder zum Beispiel auch nur ein Kickpad, also ein E-Drum-Kickpad und ansonsten aber echte Snare, echte Toms, echte Becken. Das kann auch sehr viel helfen, wenn man Pattern zum Beispiel später noch ändern will. Dann hat man halt einfach nur das Signal von der Bassdrum nicht in den Raummikro und Overhead-Mikrofon etc., sondern kann das danach einfach anpassen. Das hilft dann auch sehr viel, wenn Trommeln gleichzeitig gespielt werden und aber beide nicht so wirklich tight sind, dass man da immer so einen Kompromiss finden muss, weil man die einfach nicht übereinander editieren kann, wenn man den Sound dann haben will wieder. Da kann das sehr viel helfen. Muss man dann halt aber auch, muss die Person dann auch spielen können. Das ist auch wieder so eine Sache von der Vorbereitung. Wenn das im Studio so einem einfach nur mal zugewiesen wird, so, du machst das jetzt so, das kann natürlich auch ganz schön schief gehen.
Ich habe mich nämlich gefragt, es gab ja gerade auch zur Corona-Zeit einige Bands, die gesagt haben, wir haben halt unser Material eingespielt und haben das ins Studio geschickt. Bei Gesang kann ich mir noch vorstellen, man stellt sich dann vielleicht in den Kleiderschrank, um so eine Tonkabine irgendwie nachzuempfinden. So wurde es uns im Studium beigebracht, dass man da eben noch so mit den besten Sound hat, wenn man eben kein professionelles Studio hat. Aber beim Schlagzeug habe ich mir das doch sehr schwierig vorgestellt, da irgendwie zu Hause eine Aufnahme zu machen und einfach ins Studio zu schicken.
Nee, da hat man mit E-Drum-Sets halt auch den Vorteil, dass man alles noch ein bisschen menschlicher hat. Man kann ja natürlich auch virtuelles Schlagzeug, also per Superior Drum etc., dann programmieren mit MIDI. Aber wenn man die MIDI einfach mit einem E-Drum-Kit einspielt, also dann nicht die Sounds aufnimmt, sondern wirklich einfach nur die quasi die Performance. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal MIDI erklären sollte.
Mach gerne kurz, ja.
Genau, also MIDI ist einfach so ein Format, das zeichnet einfach nur quasi kleine Messages auf einem Zeitstrahl. Hier passiert ein Signal in der Höhe, in der Anschlagsstärke. Das kann über MIDI-Keyboards oder auch E-Drum-Sets laufen. Und der MIDI-Datei ist es ziemlich egal, in was sie reingefüttert wird, weil die sagt nur, jetzt spiele ich 36. Das ist, gut, ich weiß, das ist, glaube ich, ein C1 oder sowas. In der General MIDI-Map ist das dann eine Kickdrum, kann aber auch alles Mögliche sein. Da kann man zum Beispiel, wenn man die von E-Piano, also ein virtuelles Piano, knallt, spielt das ein Klavier und wenn man es dann von virtuelles Drumkit knallt, dann klingt es halt nach Schlagzeug. Das ist der MIDI egal. Und wenn man das aufnimmt, dann ist das einfach sehr viel durch die ganze Variation, die man da natürlich hat, wenn man das einspielt, hat man einfach sehr viel mehr, sehr viel feinere Dynamikabstufungen, die man, wenn man das, klar könnte man das programmieren, aber auch timingmäßig ist das unglaublich aufwendig. Und da so lässt sich dann halt ein virtuelles Schlagzeug, das wirklich nur aus der Dose kommt, doch sehr viel natürlicher gestalten, wenn man dann so eine echte Performance hat.
Dann ist es ja schon mal so ein ganz guter Einstieg zu dem Thema, über das ich mit euch auch noch sprechen möchte, nämlich Drumcomputer. Ist ja dann ein virtuell nachgestellter Schlagzeuger, Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Erstmal so ganz generell die Frage, welche digitalen Alternativen gibt es denn zum physischen Schlagzeug, David?
Ja, es gibt verschiedene virtuelle Drum-Sampler, wie Superior Drummer, die Sachen von Get Good Drums, Addictive Drums und noch ein paar mehr. Das sind einfach Sound Libraries, da haben Leute Schlagzeug aufgenommen, einzeln gesampelt, also jede einzelne Trommel in verschiedenen Anschlagsstärken und verschiedene Samples, dass die auch natürlich und echt klingen, also die natürliche Variation nachbilden, die man dann wie ein virtuelles Piano programmieren kann und da sagen kann, okay, spiel mir das ab.
Und was gibt es so für Vor- und Nachteile vom Drumcomputer? Also Vorteil ist wahrscheinlich, er ist einfach präzise und tut genau das, was man ihm sagt.
Das sind jetzt alles nur Software-Sachen. Es gibt auch Drumcomputer, die dann wirklich quasi Hardware sind, wo man dann Sachen in ein externes Gerät und nicht im Computer einprogrammiert. Vom Prinzip her sind die Sachen aber ähnlich. Man kann dem halt exakt sagen, was man haben will. Ist das Programm oder der Drum Machine ist und die spielt dann halt einfach genau das, was man haben will. Das kann sehr viel, also ist dann halt einfach im Zweifel sehr viel präziser, als wenn man das selbst einspielt. Man kann die Sachen sehr viel einfacher aufteilen. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir, Superior Drummer benutzt, kann man jedes einzelne Mikrofon in der DAW auf eine einzelne Spur routen und einzeln bearbeiten. Und man kann auch einstellen, dass man überhaupt gar keine Übersprechung hat bei dem Mikrofon. Das geht halt im Studio nur, wenn man auch wirklich jede einzelne Trommel aufnehmen würde. Aber das frisst halt sehr viel Zeit und das kriegt kaum jemand hin. Es gibt zwar, dass man zum Beispiel Becken und Trommeln separat aufnimmt, aber das ist, da geht halt meistens doch auch schon ein bisschen was verloren von der Performance, weil viele das einfach nicht können. Ist die Frage, ob man das will. Und die Probleme hat man halt bei virtuellem Schlagzeug nicht. Da kann man einfach sehr viel kreativer umgehen mit den Aufnahmen oder nicht Aufnahmen, aber den Signalen, was man ansonsten halt nicht könnte.
Nachteil ist ja sicher, wenn mein Schlagzeuger das im Studio nicht kann, kann das live auch nicht. Das ist irgendwie blöd.
Das ist richtig. Vielleicht lernt das ja noch. Ist ja auch die Sache, will man das denn? Will man denn überhaupt live auftreten? Das ist ja auch eine Sache. Vielleicht will man ja einfach nur Musik machen oder hat gar keinen Schlagzeuger. Das ist natürlich optimal, weil da kann man halt wirklich in Top-Studio-Qualität Schlagzeugaufnahmen nutzen, sag ich jetzt mal, obwohl man halt nur im Schlafzimmer ist.
Genau, oder es ist halt auch eine Kostenfrage, ne? Wenn man sagt, wir können uns kein Studio leisten, aber ich habe hier ein geiles Schlagzeugprogramm, mit dem wir ein Schlagzeug sehr realistisch nachempfinden können. Und ich finde aber auch diese Drum Libraries, die du gerade benannt hast, ne?
Ganz wichtig, ja.
Die sind tatsächlich erschreckend gut geworden, muss man sagen. Ja, also das muss ich als Schlagzeuger wirklich auch zugeben. Die werden schon sehr lange eingesetzt, tatsächlich. Ja, also es gibt Alben, wo ich erst später erfahren habe, dass da ein programmiertes Schlagzeug spielt und nicht der Schlagzeuger. Beispiel Meshuggah. Da gab es Alben, die Ob Zen zum Beispiel, der hat da gar nicht live eingespielt, das wurde programmiert. Oder auch Animals as Leaders, die erste und zweite Platte auch. Also es gibt etliche. Also das sind echt nur ein paar Spitzen, wo wirklich ein programmiertes Schlagzeug spielt. Früher habe ich das noch öfter realisiert und habe das dann im Nachhinein erst mitbekommen. Mittlerweile merke ich selbst als Schlagzeuger, wie soll ich sagen, schwieriger. Es wird einem schwieriger gemacht als Schlagzeuger, das noch zu realisieren, ob da ein gerade im Metal, ne, muss ich sagen, ne, wo das Schlagzeug ja auch wirklich quasi ja maschinell ist schon. Das macht es einem wirklich schwieriger, es nachzuempfinden. Wer da spielt der jetzt eigentlich? Zum Beispiel Fear Factory. Die sind ja schon immer sehr bekannt, dass die ein sehr maschinelles Schlagzeug haben. Die haben im Prinzip ja auch das Triggern ja publik gemacht, muss man was sagen. Ne? Also die haben ja das als erstes wirklich sehr ganz offensichtlich eingesetzt beim Schlagzeug. Die haben 2012 war das, ein Album rausgebracht, das heißt The Industrialist. Und da hat das erste Mal komplett ein Schlagzeug Computer, also ein programmiertes Schlagzeug, die Songs begleitet. da haben die ziemlich Shitstorm für geerntet, obwohl das Schlagzeug eigentlich schon immer bei Fear Factory sehr maschinell klang, ne? Nicht organisch. Aber da habe ich das auch ganz deutlich gehört. Ne? Und die haben da auch kein Hehl draus gemacht. Die haben gesagt, haben wir, hier spielt ein Schlagzeugcomputer. So, und jetzt kam zum Jubiläum dieses Albums. Dieses Jahr, quasi Jubiläum, es ist 11 Jahre später, nicht 10, eine Version des Albums raus, wo ein echter Schlagzeuger das spielt. Hört das mal an, parallel, ob ihr da einen Unterschied hört. Also ich bin schon, man hört, dass es menschlicher ist, vor allem in den Rolls hört man das, also in den Wirbeln, also ne, wenn ein Schlagzeuger nicht straight spielt, sondern einen Übergang macht, das nennt man dann Rolls. Und in den Becken und Hi-Hat-Schlägen, ne, die kann, finde ich, nach wie vor ein Schlagzeugcomputer oder ein programmiertes Schlagzeug nicht so authentisch ersetzen. Mhm. Aber sonst ist das wirklich eine Sache, finde ich, wo man entweder sehr audiophil sein muss oder Schlagzeuger, um einen Unterschied zu hören. Ne, ich sag mal so, der breiten Masse wird das vielleicht gar nicht so klar.
Nee, und das ist ja eine philosophische Diskussion, die man da auch hat. Aber ich kann mich auch erinnern, das erste Mal, dass ich überhaupt davon gehört habe, es gibt einen Drumcomputer, der im Metal eingesetzt wird, war 2009, als das Samael, das ist eine Schweizer Band, als die das gemacht haben. Und die machen eigentlich Death Metal, aber so ein bisschen Richtung Black Metal. Und ich finde, dass es in manchen Spielrichtungen sogar irgendwie besser passt. Also Black Metal ist ja sehr kalt und eher unmenschlich, sage ich jetzt mal. Und wenn ich wirklich sage, ich möchte so einen unmenschlichen Sound oder ich möchte einen sehr klaren, sehr kalten, sehr sterilen Sound am Ende haben, dann ist es ja vielleicht sogar sinnvoller zu sagen, wir benutzen einen Drumcomputer, um einen gewissen Effekt oder ein gewisses Feeling dann auch zu haben, dass es eben wirklich 100% präzise ist.
Ja, ist halt wie, wie alles eigentlich immer eine Ästhetikfrage. Ne? Was will man erreichen? Welche Vision will man verwirklichen? Passt das besser? Passt jenes besser? Was aber auch interessant ist, wenn man das mal vergleichen will, vielleicht noch ein Beispiel eben von Meshuggah, Nothing. Da gab es einen Re-Release, da haben sie, glaube ich, Gitarren und Bass neu aufgenommen. Vocals weiß ich nicht. Und Drums sind beim Re-Release aber halt virtuell. Und da merkt man bei ein paar Sachen, okay, es ist zwar ziemlich exakt programmiert, aber so ein paar Ghost Notes fehlen. Aber da kann man einfach auch mal für sich selbst vergleichen. Gitarren etc. klingen halt natürlich auch anders, aber da kann man einfach mal vergleichen an denselben Songs. Wie klingt das mit einer, sag ich mal, doch das Re-Release ist halt schon eher modern, vielleicht noch ein bisschen, sag ich mal, jetzt klassisch modern, gentiger als das Original. Da kann man das, finde ich, auch sehr gut vergleichen.
Wie ist denn das in der Live-Situation, wenn ich einen Drumcomputer verwende? Ist der dann einfach auf dem Backing-Track mit drauf oder wird das anders gelöst?
Das kommt drauf an, was, also auch genremäßig, was hat man? So im Metal-Bereich gibt's, hatten wir vorher schon mal, gibt es das eigentlich kaum, dass live virtuelle Drums eingesetzt werden, also als Hauptschlagzeugtrack. Aber im Hip-Hop-Bereich kann das natürlich auf dem Backing-Track sein, aber kann auch sein, dass Leute einfach eine Drum Machine live bedienen oder das einfach integriert ist. Oh, noch ein Tipp, Author and Punisher, der Typ hat eine Drum Machine mit Synthesizer, der hat einfach so ein riesiges Industrial aussehendes Gerät sich selbst gebaut und spielt damit live Drums und Synthesizer und so weiter. Auf eine ganz kuriose Art und Weise. Super, super spannend. Das auf jeden Fall auch nochmal für einen ganz anderen Blick auf das Thema Drum Machine etc. Aber ansonsten ist, je nachdem, was halt performt wird auf der Bühne.
Gibt es denn einen Unterschied zwischen dieser physischen Drum Machine und einem virtuellen Drumkit, also praktisch einer Software? Also klingen die gegebenenfalls irgendwie anders oder ist das einfach eine Geschmackssache, womit man lieber arbeitet?
Auf jeden Fall eine Geschmackssache und auch wieder das, was man damit erreichen will. Also mit so einer, ich sag mal, diesen klassischen Drum Machines wie jetzt hier TR 808 oder so, da wird man jetzt nicht unbedingt Metal mitmachen, weil man da die Sounds, die man dann halt heutzutage haben will, einfach nicht rauskriegt und es halt sehr viel aufwendiger ist, das so zu programmieren. Und da bei den analogen Sachen, da gibt es auch wieder so Unterschiede. Werden die Sounds synthetisiert oder sind die quasi als Audiodateien abgelegt in der Drum Machine? Während die ganzen Sachen, die virtuell sind, also Superior Drummer etc., das sind halt wirklich nur abgespeicherte Sounds, die dann wiedergegeben werden. Während bei Drum Machines eben kann es auch sein, dass die aus verschiedenen Sinusgeneratoren und allen möglichen Krams eben zusammengebastelt werden. live von der Drum Machine und nicht einfach nur Sounds abgespielt werden.
Ich muss zugeben, Thema Drumcomputer ist so ein bisschen, zwar nicht ein Buch mit 7 Siegeln, aber eins, wo ich mich nicht wirklich großartig auskenne und auch keinen so richtigen Ansatz gefunden habe, mich da rein zu friemeln. Was gibt es denn noch Wichtiges zu dem Thema zu sagen?
Also mein Eindruck ist, das ist tatsächlich weniger unserem Genre, ja. Also dieses Drum Machine, dass es einen physischen Drumcomputer gibt, das ist eher selten. Es ist tatsächlich öfter, dass es ein Schlagzeug programmiert wird in einem Computerprogramm, würde ich aus meiner Warte sagen. Das ist durchaus gängiger. Würdest du zustimmen?
Auf jeden Fall. Ist halt auch genreabhängig. Es gibt auch viele, die das quasi live performen. Es gibt ja auch an MIDI-Keyboards so, die haben ja zum Teil noch so kleine Touchpads, wo man dann das programmieren kann. Und wenn man sich quasi in einen Looper, also quasi einen Loop laufen lässt und dann nach und nach die einzelnen Sachen einspielt, das gibt es noch viel, aber das sind dann in der Regel auch einfach immer virtuelle Sampler, die angespielt werden und keine wirkliche Hardware mehr. Wie bei eben Synthesizern, da benutzen die allermeisten Leute auch einfach virtuelle Sachen, die sie mit einem MIDI-Keyboard ansteuern, anstatt wirklich noch analoge Synthesizer zu nutzen, aus Platz- und Kostengründen und weil man einfach sehr viel flexibler ist, ne?
Programmiertes Schlagzeug, ne? Also wie beim Fear Factory-Beispiel, ja? Dieses programmierte Schlagzeug wird umgangssprachlich trotzdem oft noch Drum Machine genannt, aber es ist ein programmiertes Schlagzeug und kein Schlagzeug, das irgendwie was nachspielt. Mhm. Genau, also eigentlich müsste man das Drum Machine aus der Umgangssprache entfernen, das gibt es eigentlich.
Ja, kaum. Immer diese Begrifflichkeiten. Okay. Ja, was mir noch eingefallen ist, wofür virtuelle Drumsets natürlich super praktisch sind, ist einfach Songwriting. Man kann einfach wirklich in Windeseile verschiedene Sachen ausprobieren, sagen wir, okay, wie wird das klingen, wenn ich da jetzt aufs China-Becken gehe statt aufs Crash oder wenn ich hier ein anderes Bassdrum-Pattern mache, dann muss man nicht irgendwie, geht natürlich auch, wenn man als Band im Proberaum steht, aber das dauert immer ein bisschen und man hört im Zweifelsfall nur, eine suboptimale Variante wäre man halt mit einem virtuellen Drumset schon relativ, einen relativ coolen Klang hinkriegen kann, der im Zweifelsfall halt nicht wie im Studio klingt, aber wo man halt nur schon eine sehr gute Ahnung von haben kann, wie ein Part dann produziert wirken würde und einfach sehr schnell sagen kann, okay, mache ich jetzt den Akzent hier oder mache ich den da oder kopiere ich mir doch mal den Blastbeat schnell her, könnte ja cool sein. Dafür ist das halt optimal.
Das stimmt, dafür ist das absolut sinnvoll und auch echt, ja, sehr gut zu nutzen. Ja.
Wunderbar, dann danke ich euch sehr herzlich für eure Expertise. Ich habe wieder viel gelernt in dieser Folge und ich hoffe, die da draußen uns zuhören, haben auch viel mitgenommen. Wir machen es normalerweise am Ende einer Folge, dass wir nach dem aktuellen Lieblingssong fragen. Ich möchte euch jetzt aber lieber die Frage stellen, nennt doch mal ein paar Songs, die so ein für euch bemerkenswertes Drumming haben. Und ich würde mal einsteigen mit, okay, das ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig nur das Drumming, aber der Anfang von In Flames, Take This Life ist doch sehr charakteristisch und auch sehr stark aufs Schlagzeug gemünzt. Oder ich bin ja ein Riesenfan von Mario Duplantier von Gojira. Und da finde ich vor allem den Song Clone vom Debütalbum sehr beeindruckend, auch was das Schlagzeug angeht. Also das rattert da wirklich so runter. Das ist, wo sie wirklich noch im tiefsten Death Metal drin hingen. Oder ein wenig neuer The Art of Dying ist auch total interessant, wie da das Drumming gemacht wird. Also es ist auch ein sehr langer Song und variiert da auch sehr stark, was da an Rhythmik eben reingespielt wird. Und in einem Interview hat Joseph Duplantier mal gesagt, er hat auch gerade am Anfang sehr viel experimentiert für, in Anführungsstrichen, das Schlagzeug, da können wir jetzt sagen Schlagzeug-Percussion, dass er auch manche Sachen eingespielt hat, indem er mit einem Hammer auf Blech getrommelt hat und das eben aufgenommen hat. Also Gojira lohnt sich echt, da mit so einem Ohr auf eben diesen Bereich Schlagzeug-Percussion mal ein bisschen mehr reinzuhören. Was fallen euch noch für Beispiele ein?
Ja, haben wir noch so 5 Stunden Zeit?
Eher so 5 Minuten, Jakob. Und die darfst du nicht komplett alleine füllen.
Es gibt wirklich massig Beispiele. Also so ganz spontan zum Beispiel Metallica's One. Ja, das ist einer der legendärsten Schlagzeugparts in der Mitte des Songs. Ja, dieses kennt jeder. Mir fällt dann noch auch ein ganz markantes Schlagzeug-Intro ist von 6 O'Clock von Dream Theater. Das ist eine coole Mischung aus Groove, und ein bisschen krumme Takte. Also kann man sich mal sehr gut anhören. Meine Güte, was mir aber auch sehr gut gefällt, ist zum Beispiel jetzt ein bisschen moderner zu gehen von Slipknot, Thick. Der Anfang, das Intro. Und dann mit Double Bass drunter. Das ist nicht geil. Mach mal weiter, David.
Ich würde jetzt einfach einen Schlagzeuger nennen. Und zwar Elliot Hoffmann von Carbon.
Oh ja.
Die ganze Band ist einfach abgefahren. Das Drumming, das der performt, ist einfach so jenseits von Gut und Böse, dass das so wie mit Sugar auf Koks oder so. Ich weiß nicht, wie man das. Das ist einfach komplett wirre Polyrhythmen, Sachen, die sich verschieben. Sie spielen Rhythmus und geht irgendwie, Becken gehen in Viertel mit und dann bleibt alles gleich, aber er geht. Wechselt quasi beckentechnisch in drei Viertel und dann in fünf Viertel oder sowas. Und alles verschiebt sich immer so ganz komisch und es ist absolut wild.
Ich finde, der hat das krumme Schlagzeugspielen, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, ja, ein bisschen salonfähig gemacht. Also das klingt bei ihm wirklich geil trotzdem. Das klingt nicht, als man das nicht hören kann. Oder es klingt total grooved. Das ist halt echt Hand und Fuß alles so. Das ist total krass.
Wenn man sich seine Sachen auf Instagram oder so auch anschaut, der spielt ja auch ganz viel einfach Jazziges und sonst was. Was er spielt, ist schon immer komplex, aber es ist nicht immer so krumm, sondern halt auch super tasty, virtuos. Und wenn man das halt mit der Musik kombiniert, da kommt halt sowas bei rum. Und das Abgefahrenste ist, die sind tight live, das ist unglaublich, und die spielen ohne Klick. Und das merkt man bei der Performance. Das ist wie eine Punkshow. Nur dass es nicht dann ist, sondern halt wirklich dann sowas. Und extrem tight zusammen mit langen Pausen und die steigen immer gleichzeitig ein und sie spielen ohne Klick und ich weiß nicht, wie die das machen. Es ist so gut.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Sonst finde ich zum Beispiel auch sehr gut Blake Richardson von Between the Buried and Me. Der spielt ja wirklich auch total genrefremd in einem Song teilweise auch. Er spielt da von keine Ahnung, Blastbeats über Jazz bis Latin. Und der spielt alles total authentisch. Also ich kaufe ihm das alles ab. Das ist nicht, dass ich denke, das Jazz-Part klingt jetzt aber nicht so, als ob du es könntest. Der kann alles bedienen so. Das ist total bemerkenswert. Ja, und natürlich muss man Thomas Hake auch benennen. Ne? Jetzt ja. Bei Schlagzeuger bleiben von Meshuggah. Im Prinzip hat der vieles auch losgetreten. So, ne? Auch wenn das auf den ersten Alben oder eher muss man sagen, in den mittleren Alben so vieles programmiert war, ist er live ja trotzdem immer ein Aushängeschild gewesen, dass er das auch mal setzen kann. Ne? Und bei denen ist das Geile, dass ja vieles im Vierviertel ist. Man denkt, das ist so irgendwas total Vertracktes, aber die denken den Vierviervierteltakt einfach ganz anders. Total geil bei Meshuggah.
Genau, und das machen Carbon halt nicht. Die sagen nur, wieso Vierviertel? Das ist ja Quatsch.
Genau, richtig, genau. Die denken das noch weiter. Genau.
Nee, dann der hier Matt Garska von Animals as Leaders, der ist auch absolut wild. Und genau, die habe ich mal mit hier Jason Richardson und Luke Holland gesehen. Luke Holland ist ja auch ein Tier. Und Carbon. Die waren einfach alle so krass. Und nach jedem Set dachte man auf eine andere Art und Weise, Gott, bin ich schlecht. das war echt abgefahren, weil die auch alle ihren ganz, ganz verschiedenen Stil haben, wie sie spielen, aber alle so unglaublich gut. Das war so schlagzeugtechnisch, glaube ich, die überwältigendste Erfahrung, die ich live hatte beim Leuten beim Schlagzeugspielen zuschauen.
Und einer meiner liebsten aktuellen Schlagzeuger, ich sag mal, aus unserem Bereich geraten, ist Sebastian Lanzer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist bekannt, wurde ja im Prinzip mit Panzerballett. Aber auch bei Obscura war er, genau, und hat jetzt ja mit Obsidius noch eine eigene Band. Den finde ich wirklich auch so seine Entwicklung über die Jahre enorm. Also der spielt auch richtig tolle, auch sehr geschmackvolle Sachen. Unglaublich, ja, extremes Zeug, aber auch sehr geschmackvoll irgendwie so alles, ja.
Dann würde ich sagen, bevor Jakob uns jetzt noch 300 und Beispiele dann, um die Ohren haut.
Also Alex Rüdinger vielleicht auch noch.
Genau. Würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Nochmal vielen Dank an euch beide. Es hat mir großen Spaß gemacht und vielen Dank euch da draußen auch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.